Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.
Herzlich willkommen zu 45 Minuten Thüringen, dem Video-, aber auch Audio-Podcast der lokalen Sender in Thüringen und der Redaktion Bericht aus Erfurt. Eine Kooperation der lokalen Sender in Thüringen. Heute bei mir im Studio ein Nicht-Thüringer, aber trotzdem prägend für Thüringen, Bernhard Stengele. Ich habe vor dem Gespräch überlegt, siezen wir uns oder duzen wir uns, weil wir kennen uns ja schon deutlich länger, als du in der Politik bist. Wir haben schon zusammengearbeitet, deswegen bleibe ich jetzt einfach mal beim Du. Alles andere wäre jetzt hier relativ Quatsch. Ich kenne dich als Schauspieldirektor, ich kenne dich als Schauspieler, sogar als Sänger. Aber du warst Politiker. Und was ich jetzt schon gesagt habe, ich kenne dich aus dem Vorleben der Politik. Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied, politisch zu sein? Das warst du auch in deiner Arbeit vorher, sehr sogar. Gibt es einen Unterschied, politisch zu sein und Politiker zu sein? Also wo ist da der Unterschied?
Also erstens freue ich mich, dass ich hier bin und ich finde es auch gut, dass wir du zueinander sagen. Natürlich, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Ich fange mal äußerlich an. Das Ding ist, wenn ich als Politiker auftrete, haben die Leute immer eine sehr starke vorgefasste Meinung über mich. Weil ich trete ja dann für eine Partei auf, das ist ein Grüner. Und damit ist sozusagen für die Leute schon so viel vorgegeben, dass ich wahnsinnig viel tun muss, zu sagen, hey, lass das mal für einen Moment lang weg und lass uns mal unterhalten, was ich über bestimmte Fragen denke oder wie wir ins Gespräch kommen. Also das heißt, als Politiker, man ist ja immer im Grunde als Parteipolitiker dann unterwegs, hat man ein ganz starkes Label, also ist die Schublade irgendwie stark. Das Zweite ist, dass man als Politiker die Dinge immer zugespitzt formulieren muss und als Künstler, der politisch arbeitet, habe ich vielmehr die Möglichkeit, alles von verschiedenen Seiten auszuleuchten, differenzierter ranzugehen und mehr die Leute hineinzuführen in ein bestimmtes Thema. Also es ist schon ein großer Unterschied.
Wir kommen dann nochmal zu diesem Wechsel vom Schauspiel in die Politik und natürlich auch die Frage, die dabei ist, gibt es da einen großen Unterschied, auch da einen großen Unterschied. Aber ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt, den wir ja heute auch merken, auch im Zuge von Montagsdemonstrationen, wo wir mal viel stärker dieses Bild, die da unten und die da oben haben. Und jetzt hast du diesen Wechsel so ein Stück weit hingelegt von dem da unten, vermutlich, wenn man diese Kategorien so sehen will, zu denen da oben. Kannst du mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen, beziehungsweise kannst du es nachvollziehen, dass man dieses Gefühl hat?
Also erstens ist es erstaunlich und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel in Thüringen ausgeprägter als in anderen Bundesländern oder möglicherweise in den Ostbundesländern anders als in den alten Bundesländern, nämlich erstaunlich. Also viele Leute haben mich ermutigt, sagen, mach was politisch, du kannst das bestimmt gut. In dem Moment, wo ich es dann war, stieg sofort das Misstrauen. Also ich gehörte dann automatisch zu denen da oben. Ich vermute, also das hat hier bestimmt auch historische Gründe dafür. Ich kann insofern... Also mir tut es leid, dass das so ist, weil das die Gespräche sehr viel komplizierter macht. Was schnell passiert, ich habe jetzt dann vor allem in Erfurt gearbeitet, tatsächlich. Und es gibt ja hier in Altenburg auch, wie auch an anderen Orten in Thüringen, immer die in Erfurt. Und ich kann sagen, dass da was dran ist. Es ist ganz schnell so, dass man in einer bestimmten politischen Ebene wirklich den Kontakt ein bisschen verliert. Was wirklich jetzt hier vor Ort wirklich die Probleme sind, sondern das ist ein sich selbst referenzielles System, hat auch eine Sprache, die kaum mehr verständlich ist und damit rückt man so ein Stück weit weg. Da muss man sehr aufpassen. Also ich kann damit was anfangen, aber so extrem, wie ich es jetzt, also zum Beispiel die Montagsdemonstration erwähnt, so ist es natürlich nicht. Wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt eine Sache, die muss ich wirklich sagen, also bei den ganzen Politikern, die ich kennengelernt habe, Politikerinnen hier in Thüringen und aber auch ja im Bund, dadurch, dass ich als Vizeministerpräsident auch in allen Gremien im Bund war, Die allermeisten Politikerinnen und Politiker arbeiten wahnsinnig viel und haben eine intrinsische Motivation, Politik zu machen. Also dieses, die denken nur an sich und an ihr eigenes Fortkommen, das gibt es. Jeder denkt auch an seine Zukunft. Kann ich die nächste Wahl bestehen oder irgendwie sowas? Da bin ich ein wenig freier. Aber alle arbeiten viel, also fast alle jedenfalls, reißen sich den Arsch auf von morgens bis abends und haben nicht nur sich selbst im Kopf.
Aber was du gesagt hast, und das finde ich halt tatsächlich auch jetzt aus einer journalistischen Sicht, hat man das Gefühl, dass sich so eine Blase bildet, in der sich der Politiker bewegt und die oftmals, da kommen wir dann später auch nochmal, wenn wir über deine Ministerzeit sprechen, wo so diese Entkoppelung stattfinden kann. Jetzt ist es so, wenn, glaube ich, als Künstler ist man erstmal immer geneigt, aus der Sicht von denen da unten, also wenn wir mal in die Literatur blicken, ist es eher immer so, die da unten und die da oben arbeiten für sich. Hat sich da für dich jetzt thematisch, also ein Umdenkprozess, gab es das, dass du sagst, es ist schon so ein bisschen das Problem, dass eigentlich die breite Masse ein bisschen ausgeschlossen ist und von Entscheidungsprozessen, aber eben die wichtigen Entscheidungsprozesse dann doch nur von einer kleinen Gruppe getroffen werden?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Tatsächlich gibt es im Moment sehr, sehr viele Herausforderungen, die ein ganz starkes Wissen voraussetzen, ein Fachwissen. Also ich sage es mal simpel. Früher hat man sich halt eine Heizung einbauen lassen. Dann hat der Klempner gesagt oder der Heizungsinstallateur hat gesagt, nehmen Sie die, die ist gut. Und dann hat man geguckt, dass man möglichst niedrige Energiekosten hatte. Und dann war das im Zweifel erstmal Öl, dann war es vielleicht früher was Kohle, dann Gas. Und das war simpel. Ich musste mich nicht auskennen damit. Heute werde ich nämlich dieses Beispiel im Grunde fast dazu gezwungen als Bürgerin oder Bürger, dass ich mich anfange zu interessieren für Kilowattstunden und sowas. Das hat mich vielleicht mein Leben lang nicht interessiert. Das ist aber tatsächlich wichtig geworden. Das ist nur ein Beispiel für viele Beispiele. Das heißt, im Moment ist die Welt, dadurch, dass es so einen Umbruch gibt, wirklich erstaunlich kompliziert und das ist mühsam und das mag auch nicht jeder. Nicht jeder mag sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das ist die eine Seite. Also das heißt, da kann man keine Volksabstimmung darüber machen. Also diese Idee, zum Beispiel die Wärmepumpe zu einem No-Go zu entwickeln, ist eine völlige Überhöhung einer einfachen Technologie, die sinnvoll ist. Und das andere ist tatsächlich, dass diese Abgehobenheit auch damit zu tun hat, dass in diesen Aushandlungsprozessen, immer den Landtag oder irgendwie sowas, da verselbstständigen sich Dinge derartig, dass sie mit der Ursprungsfrage nichts mehr zu tun haben. Und das nehmen die Bürgerinnen und Bürger ganz stark wahr. Das heißt, wir wollen hier irgendetwas bauen oder so, und dann wird es ein so komplizierter Prozess, dass man sich ausgeschlossen fühlt. Oder es gibt die pseudodemokratische Teilhabe, sage ich mal. Nämlich, das ist gut, das ist gesetzlich festgeschrieben bei einem Bauplan oder Bebauungsding, da muss irgendwann das Ding ausliegen und dann hat man zwei oder wie viele Wochen Zeit, da Einspruch zu erheben. Ja, da musst du erst mal gucken, wann liegt das überhaupt aus, und dann kriegst du ein Schriftstück, dass du überhaupt nicht verstehen kannst. Das heißt, das ist im Grunde eine Pseudoteilhabe. Worum es geht ist, wenn zum Beispiel eine Kommune irgendwie wirklich was Großes vorhat oder ein Investor was Großes vorhat, dass er ganz früh mit den Leuten redet. Was denkt ihr, wir wollen hierher kommen zu euch oder so. Und da gibt es viel Pseudoteilhabe. Und das verstimmt, glaube ich, die Leute zu sagen, ach so, jetzt wo ist das, wann muss ich, und ich verstehe das gar nicht, was da steht. Und dann fühlt man sich dumm gemacht. Und das ist ganz, ganz ungünstig. Also da wäre ich auch sauer.
Jetzt bist du bei meinem Fahrplan schon so ein bisschen vorausgesprungen. Ich muss jetzt ein bisschen umdenken. Du hast jetzt ein sehr schönes Beispiel gebracht und ich kann das nur bestätigen. Also mich betraf das ein Stück weit selbst. Im Haus meiner Mutter ging die Heizung kaputt. Und es war natürlich die Überlegung, ist die reparierbar? Und es sah kurz so aus, als wäre sie nicht reparierbar. Und dann guckt man, was macht man? Und dann guckt man das Heizungsgesetz, also dieses viel gescholtene. Also Achtung Hater, jetzt könnt ihr drunter schreiben, Heizungsgesetz, alles Mist. Tatsächlich bin ich dort nicht schlauer geworden. Also es war im Prinzip so formuliert, dass es eigentlich völlig unklar war. Ich hätte die richtige, aber auch die komplett falsche Entscheidung treffen können. Mhm. Und das sind ja so ganz viele Themen, wo es auch dem Menschen mit Gutwill täglich so geht, der das vielleicht versucht zu reflektieren. Aber wir haben eben ganz viele Leute, die hilflos dieser Sache gegenüberstehen. Was müsste da eigentlich passieren? Also du hast das jetzt schon angedeutet, Beteiligungsprozesse, nicht nur Pseudo, sondern wirklich. Aber ich denke, wir müssen da auch in der Sprache zwischen Gesetzgeber, ich will es gar nicht mal sagen Politik, sondern Gesetzgeber sind ja auch Leute, die einfach in einem Ministerium arbeiten, vielleicht das Problem, also die Nicht-Politiker. Aber was muss da passieren? Also irgendwas muss ja passieren. Es wird ja, wir reden von Entbürokratisierung und merken, dass jedes Jahr neue Regelungen dazukommen.
Ja. Entbürokratisierung, was wirklich, wirklich dringend notwendig ist, hat aber eine große Voraussetzung, nämlich dass man grundsätzlich Vertrauen fasst. Ein Teil der Bürokratisierung kommt dadurch zustande, dass man jede Eventualität, alles, was passieren könnte, in eine Verordnung oder in ein Gesetz reinbaut. Also zum Beispiel gibt es eine unglaubliche Angst vor Missbrauch. Vom Missbrauch einer Möglichkeit. Also zum Beispiel, ich will einen hohen Zaun bauen, weil ich Schäfer bin und so weiter und so fort. Dann muss ich nicht nur begründen, warum ich diesen Zaun brauche, sondern wenn ich ihn dann gebaut habe, muss ich dann ständig Fotos liefern, dass er auch zu diesem Zweck eingebaut wurde, den ich gehabt habe. Also ein ungeheurer Aufwand bei einem Zaun, wo du denkst, was willst du denn sonst mit dem Zaun anfangen? Aber vielleicht ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, hat aus dem Zaun irgendwas anderes gemacht, hat es also missbraucht, hat dafür Gelder gekriegt. Also das heißt, das Kontrollbedürfnis, die Kontrollwut, die vor allem auch aus dem Europäischen Parlament kommt, hat auch immer die Ursache, dass wenn ein schwarzes Schaf dabei ist, dass das wahnsinnig durch die Medien geht. Ah, da werden wieder Fördergelder verschleudert und so weiter und so fort. Also das Vertrauen darin, keep it simple and beautiful. Also lass es uns einfach handhaben, setze darauf, dass wir das gut miteinander besprechen vorher und dann wird das schon. Das ist eine wechselseitige Sache, weil alles wird durchgeklagt bis zum Letzten. Und jetzt bauen die Bürokratien, bauen sozusagen alle Eventualitäten schon vorher ein und dann entsteht ein Text, den man nicht lesen kann, den man auch nicht verstehen kann. Und den können die Leute dann selber schon oft nicht verstehen. Also das heißt, Bürokratieabbau ist dringend notwendig. Es hat etwas damit zu tun, dass man sagt, wir vertrauen einander wieder ein bisschen mehr. Wir machen einen einfachen Text, was wollen wir? Und wenn du jetzt der bist, der mit der Verordnung oder mit dem Heizungsgesetz zum Beispiel zu tun hat, muss es im Grunde so sein. Kannst du deine Heizung reparieren lassen? Willst du sie reparieren lassen? Ja, dann repariere sie. Willst du eine neue Heizung? Okay. Dann guck mal, was kannst du an so. Also im Grunde simple Fragen, die man auch simpel beantworten kann. Aber das kann man aus dem Text dann meistens nicht sehen.
Was mir da auch auffällt, ist ja, dass das nicht nur Gesetzgeber gegenüber Normalbürger, sondern auch die Verordnungen sind ja auch so, dass der Staat dem Staat nicht vertraut. Also von Bundes zu Landes und von Landes zu kommunaler Ebene sind diese Regelungen ja auch so. Also man vertraut auch nicht einem Stadtrat, Kreistag, sondern auch das ist ja so mit Regelungen vollgepackt. Und die Frage, die dann immer als eigentlich mal im Kern studierter Betriebswirt, ich glaube, dass die Kontrolle dieser Regelung teurer ist, als wenn wir in Kauf nehmen, dass vielleicht ein oder zwei schwarze Schafe dabei sind und man sagt, dann ist das Geld halt verloren. Aber alleine diese dauerhafte Kontrolle kostet wahrscheinlich ein Vielfaches. Aber
dem stimme ich ausdrücklich zu. Und auch gerade das Misstrauen zwischen den unteren Behörden, mittleren Behörden und dann das Ministerium. Dann gibt es noch das Bundesministerium. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und das schafft ganz viel böses Blut. Also ich mache ein Beispiel. Das hat durchaus hier auch, das betrifft auch das Altenburger Land. Zum Beispiel, wenn man sagt, wir bauen etwas Neues, dann muss man die versiegelten Flächen kompensieren. Und jetzt kam man dann auf die Idee, damit muss man was Sinnvolles machen. Also das heißt, diese Flächen sollen Naturschutzzwecken dienen. Das ist auch sinnvoll. Ja, aber das könnte sein, dass die Kommune da gar kein Interesse dran hat. Dann machen die irgendetwas, was gar nicht sinnvoll ist. Und deshalb müssen wir dafür sorgen im Land, dass das richtig ist. Und dann entsinnt man sich auf einmal so eine Vorschrift, dass man sagt, das Geld muss dann erstmal zur Stiftung Naturschutz oder irgendwie sowas. Und die vergibt es dann ein sinnvolles Projekt. Und dann wird eine Fläche möglicherweise gebaut, die gar nicht mehr im Altenburger Land liegt. Und hier sind die Leute sauer, verständlicherweise. Unsinn. Das muss da vor Ort gemacht werden. Ganz einfach. Und man muss Vertrauen haben. Und wie du gesagt hast, manche machen es dann falsch. Aber man kann dann sagen, hey, macht's richtig. Also.
Jetzt warst du Schauspieldirektor. Dann bist du in die Politik gegangen. Du warst eine Zeit lang Landesvorsitzender, Landessprecher heißt es bei den Grünen. Und dann kam irgendwann mal jemand durch die Tür und hat dich gefragt, willst du Minister werden? Wir brauchen einen Minister. Oder wie lief das?
Ja, also da ist niemand durch die Tür gekommen, sondern meine Vorgängerin im Amte, Anja Siegesmund, hat für uns relativ überraschend erklärt, dass sie ihr Amt aufgeben wollte oder werde. Also war keine Frage, sondern das hat sie entschieden. Und das war relativ kurzfristig. Und wir waren dann ja ungefähr nicht ganz 2 Jahre vor der Landtagswahl, gut 1,5 Jahre vor der Landtagswahl und brauchten da eine Nachfolge. Da haben wir wirklich sehr, sehr intensiv beraten. Und das kann man sich vielleicht nicht so recht vorstellen. Aber in einem Bundesland, wo es eine Minderheitsregierung gibt, Rot-Rot-Grün, die, wenn überhaupt, dann nur unter schweren Bedingungen wieder ins Amt kommen kann, eher nicht. Und ohnehin Minderheitsregierung ist ein ausgesprochen mühsames Geschäft. Da wirklich gute Kandidaten zu finden, war gar nicht so leicht, weil das könnte sein, dass das ein Job ist, der nur 1,75 Jahre geht oder irgendwie sowas. Und so ging die Diskussion hin und her. Und als es dann ein bisschen enger wurde, hat man mich gefragt, habe ich gesagt, ich traue es mir zu. Aufgrund meiner Erfahrung im Theater über viele Jahre weiß ich ungefähr, wie ein Betrieb funktioniert, der viele verschiedene Tarifverträge hat, also wie Verwaltung auch funktioniert und so. Und dann tatsächlich kam es dann so dazu.
Jetzt ist natürlich sehr oft die Kritik, dass da ein fachlich Ungelernter, zumindest in dem Bereich, und bei dir ist es halt der Schauspieler, der dann Minister wird. Und wir kennen ja auch diesen Fall, dass jemand, der war erst der Minister im Sozialen, dann wird er Landwirtschaftsminister, dann vielleicht Wirtschaftsminister, auch so. Diese Fälle gab es schon. Kann das überhaupt funktionieren? Und was ist eigentlich die Funktion des Ministers? Das klingt ja sehr hoch. Also man hat ja immer den Eindruck, das ist der Chef über das Fachministerium. Der muss natürlich wenigstens irgendeine Ausbildung im Bereich Umwelt haben, wenn es um den Umweltminister geht. Die hattest du ja jetzt nicht. Wie funktioniert das?
Ja, im Grunde ist diese Annahme wirklich falsch. Das kann hilfreich sein, das kann auch hinderlich sein, wenn ich ein Fachmann wäre für dieses Gebiet. Ich mache ein Beispiel. Wenn ein Landwirt aus Baden-Württemberg Landwirtschaftsminister wird, dann kommt er von einem ganz bestimmten Betrieb und seine Referenz ist immer sein ganz bestimmter Betrieb. Und dann kann das sein, dass der ganz falsch liegt, wenn es um andere Betriebe geht. Also das heißt, was ein Minister tun muss, um es andersrum zu sagen, ist, ich habe ja wahnsinnig gute Expertinnen und Experten. Die machen ihr ganzes Leben lang nichts anderes, als sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich habe eine politische Vorstellung davon, was richtig ist. Und dann führe ich das zusammen in intensiven Diskussionen und ich bin derjenige, der dann entscheidet, das halte ich für die vernünftige Lösung, in diese Richtung gehen wir weiter. Und das ist ein ständiger Prozess. Das heißt, was man können muss, ist verstehen, was einem gesagt wird und Entscheidungen treffen. Und zu gucken, welches hat eine Chance politisch, welches hat keine Chance. Wie kann ich das politisch durchsetzen, was ich für das Vernünftige halte? Nehmen wir sowas wie das Windkraftbeteiligungsgesetz zum Beispiel. Aus meiner Sicht 10 Jahre zu spät. Wie kommt man auf die Idee, dass irgendjemand eine Windkraftanlage schön findet, wenn er nichts davon hat? Weil das ist ein großes Ding, ein großer Spargel, der da steht. Wenn ich aber sage, hey, du finanzierst damit den Kindergarten oder irgendwie sowas. Dafür muss ich nicht Umweltpolitik studiert haben, um zu erkennen, ihr müsst die Leute mitnehmen, damit das funktionieren kann. Also ein Minister führt die Dinge zusammen und bringt sie zur Entscheidung. Also und entscheidet sie am Ende. Minister heißt Diener und so ist es auch ein bisschen. Das heißt, Sachen zusammenzuführen und immer zu denken, es ist für die Leute die Entscheidung, die davon betroffen sind.
Jetzt kommen wir nochmal wieder auf das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses die da oben, die da unten. Wie nah ist man als Minister oder welche Möglichkeiten hat man zwischen all dem? Also du musst im Landtag verhandeln, dass deine Gesetzesvorlage durchkommt. Du sitzt in dem Ministerium und musst eine Gesetzesvorlage erarbeiten. Wie viel Zeit ist dann tatsächlich, dass du nach unten gehst und guckst, wie würde sich denn das auswirken?
Die Zeit gibt es. Das muss man nur wissen, wen man fragt und dass man diese Verbindungen hält. Also das kann ich sagen in meiner Zeit als Minister jetzt. Das war wahnsinnig hilfreich, dass ich ein paar Leute, die ich kannte, wo ich sage, ich rufe mal an. Wie ist das für dich? Ich gebe dir mal den Text informell. Das ist das, was wir vorhaben. Lies das mal durch, sag mir, was du davon hältst. Das ist wahnsinnig wertvoll. Das ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Das muss man machen und diesen Kontakt halten. Und das ist nicht eben der formale demokratische Weg. Dann geht es nochmal ins Parlament, dann geht es in die Ausschüsse. Aber das sind alles schon politische Vorgänge. Sondern wirklich, dass du jemanden hast, wo du sagst, hey, du wohnst doch da. Wie sieht denn bei euch die Situation aus? Das hängt von einem selber ab, dass man das aufsucht. Aber sinnvoll ist das allemal. Und wenn ich darf, würde ich gerne deshalb noch den Aspekt von vorhin noch mal verstärken. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin Förster und werde dann Minister für Forsten oder so, dann meint man, ich habe eine Ahnung. Aber das stimmt ja nur für diesen Aspekt bei Forsten. Es sind ja auch andere Leute, die von Forsten betroffen sind. Das heißt, ich muss immer verschiedenste Blickwinkel zusammenfassen. Deshalb ist diese Superexpertise, kann man auch bei Lauterbach sehen, der ist Epidemiologe. Aber das ist nicht immer ein Vorteil, wenn er Gesundheitsminister ist, weil er es immer aus seiner Sicht nur betrachten kann. Also deshalb ist ein großer Blick für die Sachen richtig und diese Verbindung zu suchen zu Leuten, die es konkret betrifft, nicht auf einem formalen Weg, sondern auf einem konkreten Weg. Also wenn ich zum Beispiel über Medienrecht irgendwie was zu tun hätte, würde ich sagen, Mike, wie sieht denn das bei euch aus? Und da wirst du mit deinen Kollegen reden, noch bevor wir in eine offizielle Anhörung gehen. Weil dann kriege ich so ein Gespür dafür, okay, da ist ein Haken, dann kann ich darüber wieder diskutieren. Und dann mache ich es nicht für TV Altenburg passend, sondern mache ich es passend für zum Beispiel freie Fernsehleute, so wie du einer bist.
Funktioniert das immer tatsächlich? Oder ist das jetzt eher ein idealisiertes Modell, was du dir wünschen würdest? Glaubst du, dass es wirklich überall so funktioniert?
Das kann funktionieren. Also ich hatte konkrete Fälle, wo es sehr, sehr gut funktioniert hat. Man muss aber dann als Minister eben auch bereit sein, sich gegen sein Ministerium zu stellen. Weil dieses Top-Down, das Ministerium ist die höchste Behörde im Land. Dann gibt es noch das Bundesministerium darüber. Dann gibt es das Thüringer Landesamt und dann gibt es die unteren Behörden. Und da gibt es auch so eine gedankliche Hierarchie. Und was ich in den letzten dreiviertel Jahr als Minister immer gesagt habe, es ist ein Irrglaube, dass wir im Ministerium schlauer sind, dass wir mehr wissen. Wir wissen nur etwas anderes. Das heißt, eine untere Umweltschutzbehörde weiß sehr viel genauer, was
näher dran
Burgerland richtig ist. Was wir haben, ist sozusagen mehr den juristischen Überblick und das große Ganze, wie viel Geld steht denn insgesamt zur Verfügung und so. Aber das ist sozusagen nicht ein hierarchisches Wissen, sondern wir müssen da viel mehr in die Breite denken, zu sagen, da müssen wir viel besser zusammenarbeiten. Und da gibt es schon traditionellerweise immer wieder, auch in einem Ministerium, so eine Arroganz. Ja, die unteren Behörden wollen immer das, aber wir müssen das anders machen. Die müssen das machen, was wir wollen. Das müssen die im Zweifel auch. Nur damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen, weil wenn du es mit Gewalt durchsetzt, wird es nicht funktionieren.
Jetzt hast du das auch schon gesagt, dass es jetzt nicht nur Zuckerschlecken ist, wenn man in den Raum kommt und als grüner Politiker sich vorstellt, oder in meisten Fällen wissen die im Raum das ja. Ich persönlich glaube ja, dass also auch in der grünen Kommunikation irgendwie etwas schief geht. Interessanterweise, kleine Anekdote, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, wir hatten einen Beitrag über den Klimasommer und das war das erste Mal, hatten wir ein Interview gemacht und das war das erste Mal, dass es keine Hasskommentare unter einem grünen Politiker gab, weil aus meiner Sicht du Dinge anders erklärt hast in diesem Interview, als es üblich ist. Ein Gegenbeispiel, für mich sind die Bauernproteste, also wenn man das nochmal rekapituliert, ein FDP-Wirtschaftsministerium entscheidet, diese Agrarsubventionen abzuschaffen. Der grüne Landwirtschaftsminister ist dagegen. Aber auf der Straße sind die Grünen die Hauptschuldigen für das Problem. Was glaubst du, müsste sich da ändern, damit einfach auch die Themen, die ja nicht unwichtig sind, nicht sofort auf so eine Antipathie stoßen?
Nehmen wir das mit der Agrarsubvention. Das war eine wirkliche Fehlentscheidung. Und die Fehlentscheidung lag im Grunde daran, dass das von jetzt auf gleich gemacht wurde. Das kann man nicht machen über Nacht. Was man verstehen muss, ist, das war der Finanzminister, also Lindner, und der Vizekanzler Habeck, die das entschieden haben mit Olaf Scholz zusammen. Und Özdemir hat gesagt, mach das nicht. Aber es wurde trotzdem so entschieden. Habeck hat sozusagen den Kompromiss gesucht und er war schlecht beraten, das zuzulassen. Warum? Weil man nicht bedacht hat, dass diese Summe, die da frei wird, bei Landwirten fest zum eingepreist ist, damit die überhaupt ihre Betriebsergebnisse erzielen können. Das heißt, die mussten und konnten mit gutem Grund mit dem Geld rechnen und haben damit gerechnet. Und wenn du es dann einfach wegstreichst, das schafft wirklich sehr, sehr viel Unmut. Das war dasselbe mit der Förderung für E-Autos. Man kann sich fragen, ist eine E-Auto-Förderung sinnvoll? Eigentlich muss ein Auto sich selbst verkaufen und so weiter und so fort. Kann man alles sehen, wie man will. Aber selbst wenn ich Hunderttausende von Euro zur Verfügung hätte für ein E-Auto. Wenn ich damit rechne, dass ich 6.000 Euro kriege und es wird mir über Nacht gestrichen und ich habe gerade das Auto bestellt und dann sagt man, ja, aber die 6.000 Euro werden nicht mehr fertig, dann ist man sauer. Also es geht dann viel mehr um Verlässlichkeit. Dass das immer so stark bei den Grünen landet. Also in dem Fall war es eben, wie gesagt, der Lindner hat sich dann immer so ein bisschen rausgezogen, weil der hat gesagt, wegen mir könnt ihr auch was anderes streichen. Aber er hatte keine Vorschläge mehr, also so. Und die Kommunikation in dem Fall war, dass die Landwirte ohnehin schon aufgebracht sind wegen der überbordenden Bürokratie. Und da wird ganz viel oftmals tatsächlich Bündnis 90 den Grünen zugeordnet, wofür wir gar nichts haben, weil es immer in Bezug auf Naturschutz und so weiter und so fort ist. Aber wir waren ja in Europa nie die stärkste Fraktion und wir sind in dieser Bundesregierung seit 3 Jahren. Das heißt, ganz viel Aufwuchs an dieser Bürokratie, die in den letzten 20 Jahren passiert ist, hatten die Grünen gar nichts mit zu tun. Aber es geht oft um grüne Themen.
Ich kann mich erinnern, es gab im Zuge des Landtagswahlkampfes, es war glaube ich sogar nach einem Wahltalk der Spitzenkandidaten, den ich moderiert habe in Erfurt, dass du ein Video gemacht hast, dass es dir zu wenig um die Klimathemen ging, die natürlich durchaus wichtig sind, aber tatsächlich merken wir das auch in der Kommunikation, dass für Leute, die keinen Arzttermin mehr kriegen, also noch nicht mal einen Allgemeinmediziner finden, keinen Zahnarzttermin, und das ist ja tatsächlich eine Realität, wo Unterrichtsausfall ist, dass die Problemlagen sich verschieben. Also dass man das logischerweise das große Problem, was wichtig ist, nämlich der klimatische Wandel, dass man das völlig aus dem Auge verliert, weil man einfach in den täglichen Problemen verhaftet ist, für die es aktuell quasi gefühlt erstmal keine Lösung gibt. Inwieweit kann man diesen Ausgleich schaffen? Klar, man kann nur sagen, man muss jetzt die Probleme alle lösen und dann hat man auch erstmal wieder den Kopf frei für ein 1,5-Grad-Ziel in so und so vielen Jahren. Aber ist es nicht so ein bisschen nachvollziehbar, dass die Leute in den täglichen Problemen, die ja auch mehr werden, Energiekrise etc. pp., gerade für Dinge in 30 Jahren keinen Kopf haben?
Ja, das ist ganz verständlich. Aber du hast gerade am Schluss deiner Frage, hast du ja ein Wort benutzt, zum Beispiel Energiekrise. Das hat ja damit zu tun. Also das hat politisch jetzt ganz konkret andere Ursachen, nämlich durch den Überfall von Russland in die Ukraine. Aber trotzdem ist Energiekrise zum Beispiel ein großes Thema. Und das wurde zum Beispiel auch ganz wenig besprochen. Ich musste immer zu Atomkraft reden. Und da muss ich wirklich sagen, wenn wir über Atomkraft reden, reden wir über eine Energieform, die, wenn man sagen würde, ja, wir wollen Atomkraft zurück, dann haben wir das frühestens in 20, 25 Jahren wieder. Weil so lange dauert es einfach und zwar nicht in Deutschland, sondern überall auf der Welt, bis man eine Atomkraftanlage wieder erbaut hätte. Und alle Energieanbieter sind sich einig, dass die wir haben, dass man die nicht mehr reaktivieren kann und soll. Also auch das wurde nicht abgefragt. Ansonsten gebe ich dir recht, wenn das, was mich täglich ärgert, das ist das, was ich besprochen haben will. Und was mir halt recht gewesen wäre, ist, wenn man öfter mal darauf hinweist, dass das durchaus etwas miteinander zu tun hat. Also nehmen wir, hier regen sich alle über das teure Wasser auf, hier in Altenburg, aus guten Gründen wahrscheinlich. Soweit ich das bisher nachvollziehen kann, hat es Ursachen, die liegen auch weit in der Vergangenheit. Dann wird der aktuelle Bürgermeister wird dann angegriffen, obwohl der vielleicht nichts dafür kann. Aber grundsätzlich müssen wir uns jetzt mit Wasser intensiv beschäftigen, weil wir hatten 3 Jahre hintereinander Dürre. Und auf einmal regt einer von irgendeinem Stadtwerk die Hand bei mir und sagt, Herr Minister, wir müssen über Trinkwasser reden. Und dann denke ich, was müssen wir in Thüringen über Trinkwasser reden? Wir baden, wir waschen unsere Autos mit Trinkwasser. Nee, können wir vielleicht nicht mehr. Also das heißt, diese Themen, was Klima, Naturschutz, Umweltschutz anbelangt, werden für das tägliche Leben immer relevanter. Die Städte werden zu heiß. Sie werden schlicht zu heiß. Hier dieser sagenhafte mineralische Marktplatz in Altenburg. Ja, da geht doch keiner mehr drauf, wenn er keinen Schatten hat.
wenn das Ding so aufbrät sozusagen im Sommer. Da haben wir einen Denkmalschutz, der verbietet, dass man irgendwie gute Grünsachen da reinmacht. Das sind dann doch konkrete Sachen, weil es ist gefährlich für alte Leute in dieser Hitze in der Stadt zu sein oder für Kinder oder so. Und das hat mir gefehlt, dass man sagt, das hat eine ganz konkrete Relevanz auch für das tägliche Leben.
Dann ist man ja als, das ist ja heute sozusagen das Beispiel als Minister AD, aber natürlich vor allem als Minister hat man permanenten Umgang mit Medien. Als Medienmensch bin ich mittlerweile ja selber der Meinung, das ist nicht immer gut, weil man auch ein bisschen mediengetrieben ist. Also ich glaube, vielleicht kannst du das ja auch, siehst du das ja auch anders, ich glaube, dass auf Bundesebene noch mal viel stärker, es gar keine Zeit gibt, dass ein Minister noch mal eine Woche über eine Entscheidung nachdenkt. Sondern ich glaube, dass ein wahnsinniger Druck dahinter herrscht. Social Media hat das natürlich noch mal so einen Boost drauf gegeben. Es gibt immer dieses Beispiel, Konrad Adenauer hat noch 1,5 Stunden Mittagsschlaf gehalten. Da durfte keiner im Kanzleramt irgendwie laut sein. Es gab dann mal den Vergleich noch unter Angela Merkel, das könnte die gar nicht machen, dann würde die den Rest des Tages nur noch Medienanfragen beantworten, weil einfach in 1,5 Stunden so viel passiert. Ist das so und ist das gut?
Also im Land ist es nicht so extrem. Berlin ist nochmal wirklich ein Zacken schärfer. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber zu der Grundfrage, das ist zum Beispiel eines der Sachen, wo man sich fragen muss, ist Transparenz zu jedem Zeitpunkt wirklich sinnvoll? Und da kann ich wirklich auf meine Theaterarbeit rekurrieren. Wenn ich Leute, Zuschauer eingeladen habe, normalerweise Probenzeit 6 Wochen. Sie sollen sich nach 4 Wochen eine Probe anschauen. Dann war das immer ein Desaster. Ich habe immer gesagt, Leute, das ist nicht das fertige Produkt, was ihr hier seht, sondern das ist ein Probenstand. Und es war ganz, ganz kompliziert, weil das für die Leute eine Überforderung war zu sehen, das wird sich noch stark ändern. Da ist auch noch jetzt kein Licht dabei und so. Das heißt, im Theater habe ich sozusagen den Schutz, dass wenn ich mit einem Produkt raus will, dass ich vorher sozusagen geschützt arbeiten kann. Und dieser Schutz ist eigentlich dringend notwendig in allen Bereichen des Lebens. Den haben wir im Land ein klein bisschen mehr, den gibt es in Berlin gar nicht. Das berühmte Heizungsgesetz ist ein Referentenentwurf durchgestochen werden. Was bedeutet Referentenentwurf? Da gibt es darüber den Referatsleiter, den Abteilungsleiter, den Staatssekretär und dann erst wäre es zum Minister gekommen. Und dann erst wäre es ins Kabinett gekommen. Das heißt, das war im Grunde ein ganz roher Entwurf und der wurde dann behandelt wie, das ist der Vorschlag, den Habeck macht. Das ist ganz ungut gewesen für den gesamten Prozess. Also insofern wäre da, dass man da ab und zu, weil Politiker bedienen das ja auch, die stechen es ja auch durch. Also das heißt, das ist ein ganz aufgeregtes Ding. Ich kann sagen, dass das beibehalten konnte in meiner Zeit jetzt als Minister, dass erst wenn ich das Gefühl habe, so jetzt sitzt es bei mir gut, jetzt sage ich, jetzt kann ich darüber sprechen, dass ich dann meistens auch erst darüber sprechen musste. Und das würde ich empfehlen, dass wir da gelassener werden insgesamt. Aber das ist schwer, weil tatsächlich, wie gesagt, in Berlin ist es noch sehr viel schärfer, ständig in laufende Prozesse hineinkommuniziert wird.
Du warst, wir kommen auch langsam schon fast zum Ende, du warst in deiner Zeit als Minister mal hier im Studio und die Kamera war aus und du sagtest zu mir, wenn ich hier mal raus bin, muss ich ein Buch schreiben. Das hatte auch viel mit absurden Dingen zu tun, mit denen du dich in der Position beschäftigen musstest. Du warst ja auch stellvertretender Ministerpräsident in dieser Zeit. Was sind so die absurden Dinge, die dir da jetzt einfallen, über die du jetzt vielleicht auch leichter sprechen kannst, wenn du nicht mehr im Amt bist? Wenn du drüber sprechen darfst, weiß ich gar nicht.
Genau, ich muss gerade überlegen, weil ich hab das jetzt irgendwie so nach hinten gerutscht. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ist zum Beispiel, dass man, wenn man die Genese von manchen Sachen anguckt, dass man mit irgendetwas in eine Verhandlung reingeht und man kommt mit etwas vollkommen anderem raus. Also wo man denkt, das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Das sind zum Beispiel so Vorgänge, die man gerne mal beschreiben würde. Ansonsten ist es halt, das Ministersein ist im Grunde eine absurde Sache. Weil ich wurde von einem Tag auf den anderen wirklich wahnsinnig gut behandelt. Alle waren wahnsinnig freundlich zu mir, sehr zuvorkommend. Und mir war das klar, also mir war das vollkommen klar, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Ich meine, ich wäre froh, wenn die Leute immer so zu mir wären. Aber das muss ich sagen, das war schon sehr besonders. Ich habe in meiner Abschiedsrede, gleichzeitig die Weihnachtsfeier, habe ich gesagt, das war am Mittwoch, und dann habe ich gesagt, am nächsten Montag, ich bin heute früh begrüßt worden von meinen Leuten mit Guten Morgen, Herr Minister, wie geht es Ihnen, Herr Minister? Und am nächsten Montag werden Sie einen neuen begrüßen mit Guten Morgen, Herr Minister, wie geht es Ihnen, Herr Minister? Das ist schon kurios. Also das muss man wirklich sagen. Ich konnte in den letzten 2 Monaten meiner Zeit aber auch feststellen, es gibt welche, die bleiben einfach freundlich, obwohl sie wissen, dass ich bald nicht mehr im Amt sein werde. Und es gibt auch etliche, die ihre Maske auch fallen ließen und mich behandelt haben wie, was will der noch hier eigentlich? Also wo diese Freundlichkeit direkt weg war. Und insofern ist dieses, morgens steht ein Fahrer da, alle gucken, wie mein Wohlbefinden ist. Man muss aufpassen, dass man sich nicht dran gewöhnt, weil es hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dieser Funktion, die ich da ausführe.
Es gibt ja auch diesen Spruch, den ich tatsächlich auch schon von Mitarbeitern aus einem Ministerium gehört habe. Es ist Wurst, wer unter mir Minister ist. Hat das was? Ist das?
Ja, also ich glaube, das kann man bei mir nicht sagen. Da bin ich selbstbewusst genug. Das war auch für mich sehr schön, dass mir der Ministerpräsident das immer wieder gespiegelt hat, dass ich mein Ministerium sehr schnell in den Griff gekriegt habe. Aber es gibt tatsächlich Ministerien, die sehr, sehr schwer zu regieren sind. Und das ist schwer als Minister oder Ministerin, das auch immer zu durchschauen. Nämlich das, was bei mir ankommt, ist so oft gefiltert. Wenn da einer davor geschaltet politisch unterwegs ist, also politisch im Sinne von, ich möchte, dass der Minister meine Politik macht, dann werden die mir einen Vorschlag unterbreiten, der gar nicht in meiner Intention lag, und mir erklären, dass es aber anders nicht geht. Und dann muss ich schon sehr tief nachforschen, warum geht denn das nicht anders? Weil das werden die mir so erklären, dass ich es glaube. Und ich muss mich darauf verlassen, was man mir zuarbeitet. Ich kann ja nicht in jedes Thema tief rein. Und da ein Gespür zu entwickeln, zu sagen, dieses Referat arbeitet eigentlich schon nicht in meinem Sinne, ganz grundsätzlich, nicht in dem verabredeten Sinne. Das rauszukriegen und dann zu sagen, da muss ich immer genauer hingucken. Also am Ende hat es ganz viel mit Menschenkenntnis zu tun, mit Vertrauen, das sich bildet, zu sagen, wenn es von der kommt, da kann ich immer sicher sein, brauche ich nur kurz drauf gucken, abhaken. Ja, bei dem gucke ich genauer hin. Also es gibt schon Ministerien, die ihre Minister vorführen. Und vielleicht nur noch den Satz, auch die können auch einen Minister zu Fall bringen. Weil wenn du zu viele Verordnungen hast, die nicht funktionieren, dann muss man nicht fragen, was ist denn der Minister für eine Leuchte, sondern muss man auch sagen, wieso kriegt der so schlechte Verordnungen geschrieben? Weil das sind die Mitarbeiter, die das machen. Vielleicht wollten sie ihn nicht mehr haben.
Es gibt ja da diese aus meiner Sicht sehr legendäre Situation bei der Bundespressekonferenz. Es wurde der Haushalt vorgestellt. Schäuble war damals Finanzminister und hatte offensichtlich vorher gesagt, jeder der Journalisten kriegt den Haushalt. Im Ministerium dachte man anders und hat das gemacht. Und in dieser Pressekonferenz sagt Schäuble, ich bin jetzt noch mal draußen. Wenn ich in 10 Minuten wieder reinkomme, hat jeder von den Journalisten einen Haushalt, so wie ich es angeordnet habe. Also wo genau dieser Konflikt, den du beschreibst, ja dann auch live vor den Kameras sich abspielte. So krass wirst du es wahrscheinlich nicht erlebt haben, aber das ist tatsächlich so eine Situation, die man auch als Journalist immer wieder beschrieben bekommt von Politikern, aber eben auch aus Ministerien. Ist das nicht ein richtiges Problem eigentlich? Braucht es nicht sehr viel Kraft am Tage, immer genau das zu machen?
Doch, genau. Das ist die mächtigste Herausforderung. Christine Lambrecht, diese unglückliche Verteidigungsministerin, die hat ihr Ministerium nicht in den Griff gekriegt, sonst hätte die nicht so viele dämliche Fehler gemacht. Weil die kriegt was zugearbeitet und verkündet es. 2 Minuten vor der Pressekonferenz, das ist dein Text, zack. Und dann war der Text Mist. Da denkt man, die wollten die nicht haben, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht weiß. Also das ist sehr mühsam und deshalb, das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade hier in Thüringen. Deshalb ist es wichtig, dass ein Minister oder eine Ministerin, egal welche Parteifarbe, ein paar Leute um sich hat, wo man sagt, denen vertraue ich grundsätzlich, die arbeiten in meinem Sinne. Deshalb muss man nicht so aufgeregt sein, wenn man sagt, im Ministerbereich, das ist der Bereich, meine täglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo ich mir Leute herhole, denen ich vertraue und die bestenfalls auch meine Parteifarbe haben. Das muss nicht sein, aber das ist schon hilfreich. Und das wird der CDU, ist das 30 Jahre lang nur so gegangen in Thüringen, aber das wird allen so gehen. Weil wenn ich schon bei meinem nächsten Mitarbeiter nicht wissen kann, kann ich dem denn wirklich vertrauen? dann brauche ich viel zu lange für die Prozesse. Also ich brauche schon eine Mannschaft, die funktioniert, die dann weiter ins Ministerium berichtet.
Aber das klingt wie so ein Naturgesetz. Oder hättest du jetzt so die Lösung, weil es ja hinderlich ist. Die Probleme, die Problemlagen kommen, prasseln, das haben wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt, immer kürzer auf uns ein. Es muss immer schneller reagiert werden. Man braucht schnell Gesetze und dann hat man diesen Apparat, der aber noch immer nach den Prinzipien von vor 30, 40 Jahren arbeitet und damit auch eine Ineffizienz produziert. Zum Abschluss, hättest du noch eine Idee, wie man auch jetzt aus der Erfahrung, was man da ändern müsste, damit genau das nicht passiert?
Also erstens, nicht, arbeiten die nicht nach dem Prinzip der letzten 30, 40 Jahre, sondern das ist seit Bismarck. Das System ist...
Das habe ich mir jetzt nicht getraut, so zu sagen.
So, das System ist seit Bismarck so, dieses hierarchische Denken, das müssen wir auflösen. Die Probleme greifen immer mehr ineinander. Es gibt viel mehr diese... Ne, also was Naturschutz ist, ist heute auch Energiepolitik, ist heute auch Umweltpolitik, jetzt nur um den Bereich, den ich verantwortet habe. Dann geht es aber schnell ins Gebäude über und so. Das heißt, es gibt viel mehr Schnittmengen. Das heißt, wir müssen viel mehr, was man dann mit dem Fachbegriff lateral, also in die Breite denken und das mehr übergreifen. Dann muss die Hierarchien müssen flacher gemacht werden. Mehr Mitsprache auch im Ministerium. Das heißt, dass nicht der Referatsleiter den oder die Referentin dann einfach irgendwie zur Sau machen kann. Und das ist schon immer so gewesen. Das ist halt so ein Crack oder irgendwie sowas. Also als ganz normale Sachen, die man in jedem guten Unternehmen inzwischen umsetzt. Das muss gemacht werden. Und das andere ist, dass man, das ist eine ungute Entwicklung, dass man, wir haben einen Staat, der gründet darauf, dass Parteien Regierungen bilden irgendwann, die SPD, die CDU und so weiter und so fort, dass man diesen Parteien nicht grundsätzlich Misstrauen entgegenbringt. Wenn ich als Minister, als grüner Minister irgendwo reingehe, dann bringe ich 5, 6 Leute mit von meiner Partei. Das ist nicht anrüchig, sondern es ist das, was wir den Auftrag haben von den Wählerinnen und Wählern zu sagen, wir wollen ja eure Politik sehen, dass ich die möglichst umsetzen kann. Letzter Satz. Ich kann aus meinem Ministerium sagen, dass es wie überall die überragende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind großartig, sind loyal, egal ob der Minister da oben jetzt CDU ist, Grün oder sonst irgendwie eine Farbe hat, weil sie das als ihren Auftrag verstehen. Das sind viele, aber oder die allermeisten. Aber wie überall können ein paar an den falschen Stellen gesetzt, können auch Ärger machen. Aber das soll hier kein Bashing sein. Also ich hatte Leute, die so intrinsisch motiviert waren und so hohe Expertise hatte, ich war beschenkt davon. Die Abteilungsleiter haben mir zum Abschied gesagt, was sie bei mir besonders gut fanden, ist, dass ich mich so habe beraten lassen, dass ich Beratung auch angenommen habe. Ich habe gelacht und habe gesagt, was wäre denn sonst meine Chance gewesen? Du hast ja am Anfang gesagt, ich komme ja nicht aus dem Bereich. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit den Leuten auch so umgeht, dass wenn ich sage, Mike, du verstehst was vom Fernsehen machen. Ich erzähle dir nicht, wie es geht. Erzähl du mir, wie es geht und ich sage dir, wie wir politisch Sachen umsetzen können. So muss man auch als Minister ins eigene Ministerium wirken. Dann geht es auch leichter.
Ich danke dir für das Gespräch. Es hätte, glaube ich, noch 45 Minuten länger gehen können. Ich fand's spannend. Wir werden es sehen, ob es die Zuschauer auch so spannend fanden. Ich danke dir und tja, alles Gute bis zum nächsten Ministeramt. Möglicherweise vielleicht.
Da bin ich wieder dran.
45 Minuten Thüringen. Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.